Mit der Suche nach Geld, um seine Drogensucht zu finanzieren, begann der Einstieg in die Kriminalität. Die Stadt wurde sein Spielplatz und zwanghafte Gedanken trieben ihn jede Nacht zu neuen Diebeszügen. Schon bald hatte er den Ruf als Schlosszieher von Magdeburg und beschäftigte mehrere Polizeidienststellen. So lange, bis es an seiner eigenen Tür klopfte. Herzlich willkommen zu Menschen im Fokus. Wir wollen die besondere Geschichte von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir im Studio ist der Dominik. Dominik, schön, dass du da bist.
Danke.
Ich freue mich wirklich, dass du mit uns deine Geschichte teilst. Die ist sehr, sehr spannend. Du hast viel erlebt als der Schlosszieher von Magdeburg. Nun, sag uns doch, wie kam es eigentlich sozusagen zu deinem ersten Einbruch? Was gab den Ausschlag dafür?
Ja, also ich bin nie so wirklich mit Kriminalität in Kontakt gekommen. Ich habe eine sehr kleine Familie, besteht nur aus 3 Personen und meine Tante ist damals gestorben. Und ja, ich wollte das Geld für die Beerdigungskosten aufbringen. Das war der Grund, ja, für den ersten Einbruch.
Mhm. Und wo und wie war denn dein erster Einbruch?
Ja, das war eine Zeit, in der ich mich lange vorbereitet habe darauf. Ich glaube, ich bin ungefähr einen Monat um dieses Objekt rumgeschlichen und habe immer geschaut, wann sich für mich die beste Möglichkeit ergibt, das zu machen. Ich hatte ja damit noch nie Erfahrung gehabt. Ja. Mhm. Und ja, das war in einem Bioladen, in dem ich selbst gearbeitet habe, Mitarbeiter war. Daher kannte ich mich auch ein bisschen in dem Geschäft aus. Und das ja, war dann das Objekt meiner Begierde sozusagen.
Mhm. Und da wolltest du Geld klauen? Oder was war's?
Ja, es ging vorwiegend um Geld.
Mhm. Und war es erfolgreich? Also konntest du dort stehlen?
Ja, ich konnte dort stehlen. Ich habe den Tresorcode von einer Mitarbeiterin bekommen. Sie hat mir den gegeben. Und ich habe daraufhin den Einbruch geplant und bin dort eingebrochen und ja, konnte dann das Geld rausholen am Ende.
Mhm. Und wurdest du erwischt? Soweit ich weiß, die Polizei hat ja in dem Fall dann ermittelt. Also sie wollten ja wissen, wer hat das Geld geklaut. Mhm. Und hatten sie einen Verdacht? Also kamen die auf dich?
Ja, das ist erst einige Zeit später passiert. Ich wurde wach gemacht von einem hektischen Klingeln und Klopfen an meiner Tür. Und ich wusste schon, das könnte die Polizei sein. Ja, dann hörte das nicht auf. Und irgendwann hörte ich, wie jemand an meiner Tür kratzt. Und sie haben dann versucht, mit einem Draht die Tür zu öffnen. Und dann bin ich an die Tür gegangen und die haben mich dann dort empfangen. Mhm. Und wollten eine Speichelprobe haben. Ja, genau. Die Mitarbeiterin von dem Bioladen, ja, sie hat mir ihren Code gegeben von dem Tresor. Und was ich nicht wusste, dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen Code hat. Und hätte ich das gewusst, hätte ich die Elektronik von dem Tresor mit abgeschlagen und mitgenommen. Allerdings wurde der Chip ausgelesen und somit fiel der Verdacht auf sie. Und ja, sie hat dann mich dann bei der Polizei angezeigt.
Mhm. Dadurch, ja. Genau. Jetzt, die Polizei, die hatte noch keine direkten Beweise. Also sie konnten dich nicht direkt mitnehmen, mhm. weil sie das Diebesgut auch nicht gefunden haben bei dir oder genau. Wie auch immer. Du warst sozusagen immer noch auf freiem Fuß.
Mhm.
Aber das sollte jetzt noch lange dauern, sozusagen, bis es zur Verhandlung kommt. Aber du hattest so ein bisschen das erste Mal so ein bisschen, wie sagt man, so löst und Kick in dir aus. Du hast Blut geleckt, so sagt man. Und du hast dann in diesem Bereich so ein bisschen weitergearbeitet. Das war nicht dann der einzige Einbruch dann, sondern du hast weiterhin versucht, dir auf die Art und Weise Geld zu beschaffen, richtig?
Hm. Natürlich kriegt man in einer kurzen Zeit sehr viel Geld. Und das löst einen gewissen Reiz im Gehirn aus. Ja. Ähnlich wie bei einem Spielsüchtigen, der sein Geld in Automaten steckt, kriegt eine große Summe und denkt dann, er könnte das schnell wieder weitermachen, ja, und könnte so seinen Lebensunterhalt finanzieren. So ähnlich war das bei mir dann auch. Ja.
Mhm. Und bist du da nach einem bestimmten Muster vorgegangen? Also gab es so eine bestimmte Taktik, die du angewandt hast?
Ja, also ich war kein Freund davon, auffällig zu sein. Ich war auch kein Freund davon, Scheiben einzuschmeißen oder Türen aufzuhebeln. Ich wollte das immer so dezent wie möglich halten. Ich hatte sehr viele verschiedene Arbeitskleidungen von den Stadtwerken, von der Deutschen Bahn und so weiter und habe mich immer sehr dezent gekleidet. habe das Tattoo im Gesicht abgeschminkt, dass man das auch nicht als Wiedererkennungswert sieht. Und ja, ich hatte eine bestimmte Methode. Ich bin über den Schließzylinder in die Türöffnung reingegangen. Und das war dann ja, meine Methode, die ich benutzt habe.
Mhm. Kannst du uns erzählen, wie lange dauert das? Also wenn ich mir vorstelle, du gehst zu so einem Gebäude hin, vielleicht du willst jetzt durch die Tür durch den Schließzylinder durch. Was muss ich dir vorstellen? Dauert das Sekunden, Minuten?
Mhm. Also am Anfang hat es deutlich länger gebraucht. Ja. Man muss ja mit der Technik erstmal zurechtkommen und muss sich so ein System entwickeln. Man braucht auch ein gewisses Feeling dafür. Es ist auch nicht jede Tür gleich, also man kann das nicht pauschalisieren. Es kommt darauf an, aber in der Regel habe ich 30 Sekunden gebraucht, 20, 30 Sekunden. Ja.
Mhm. Und das, jetzt vielleicht mal die Frage, also vielleicht für unsere Zuschauer, auch für mich interessant, wie schützt man sich davor? Also wenn wir auf der anderen Seite stehen, unsere Häuser sollen geöffnet werden, was können wir machen, um uns vor solchen Menschen zu schützen?
Ja, also der Schließzylinder ist die Schwachstelle einer Tür. Das heißt, darüber kann man relativ einfach einbrechen. Wenn der Schließzylinder ein Stück aus der Tür raussteht, ist das schon mal sehr schlecht, weil den kann man dann relativ schnell abbrechen, auch geräuschlos abbrechen und dann die Tür mit einem Schraubendreher einfach öffnen. Und ja, wenn der Schließzylinder auch frei ist in der Tür, gibt es auch eine Möglichkeit, den zu öffnen. Das dauert ein paar Sekunden länger, aber das ist auch möglich. Der wird dann mit einer Schraube herausgezogen. Und dadurch ist es unbedingt wichtig, dass man einen Ziehschutz holt. Kernziehschutz heißt das. Kriegt man in jedem Baumarkt, kann man sowas holen bei der Türenabteilung. Und das nimmt den Einbrecher schon mal, der über den Zylinder will, gibt ihm eine große Hürde. Und ansonsten Fensterverriegelungen, extra Fensterriegel oder Alarmanlagen, die haben mich sehr abgeschreckt. Irgendwas, was laut ist, Bewegungsmelder, Alarmanlagen, das sind Sachen, die schrecken einen Dieb ab.
So Bewegungsmelder auch mit Licht, wo es Licht angeht?
Eher weniger. Die ist man vielleicht, wenn man ein bisschen rumkommt, das ist man gewohnt, dass irgendwo mal das Licht angeht. Und ja, ich glaube, das schreckt eher weniger ab.
Mhm. Also mit Alarmanlagen, okay. Ja. Jetzt, du hast ja sehr viel Erfahrung im Einbruch damals gehabt. Du bist in viele Gebäude reingegangen. Was waren so deine hauptsächlichen Ziele? Also wo bist du eingebrochen? Hast du Einfamilienhäuser, Geschäftsräume? Oder?
In Privatwohnungen bin ich nie reingegangen. Das war für mich undenkbar. Ich wollte nicht auf Menschen stoßen und ich wollte nicht, dass jemand nicht mehr seine Wohnung betreten kann. Ja, das ist bei einigen Opfern von Diebstählen der Fall oder von Einbrüchen. Und es ist sehr unangenehm, im Wohnraum einzubrechen und daher hatte ich anfangs so einen moralischen Kodex, dass ich nur in Geschäftsräume einbreche, wo ich weiß, die sind versichert und wo ich den Chef kenne und von dem Chef nicht viel halte. Das waren so meine Objekte. Allerdings verschwimmt diese Grenze relativ schnell, wenn man kein Geld hat. Es kommen ja auch Durststrecken. Und wenn man vielleicht draußen ist im Winter, friert und hat nichts zu essen, dann nimmt man denen weg, die mehr haben und rechtfertigt das damit, dass man weniger hat.
Mhm. Und jetzt weiß ich, dass du relativ viel Einbrüche hinter dir hast, also viel Erfahrung gesammelt in dem Bereich. Und da frage ich mich natürlich, was hat dich so angetrieben, dass du jede Nacht, also wie im Wahn, unterwegs warst?
Kurz nach meinem ersten Einbruch, dadurch, dass ich jemanden kannte, der ein bisschen in diesem kriminellen Milieu war und mir geholfen hat bei dem Einbruch, der aber auch Drogen verkauft hat, bin ich dort relativ schnell auf die Droge Crystal Meth gekommen, die er auch selber konsumiert hat und bin relativ schnell abhängig geworden davon. Und diese Droge hat mich angetrieben, die Einbrüche zu machen. Ja. Man muss sich das so vorstellen, wenn man die Droge konsumiert, ist man mehrere Tage wach. Das kommt auf mehrere Faktoren an, wie viel Stoff man konsumiert, aber auch in welcher Verfassung man ist. Ich hatte einen Rausch, der ging 6 Tage, da war ich 6 Tage wach, habe eine halbe Stunde geschlafen, war danach wieder 5 Tage wach. Und in dieser Zeit ist man sehr aktiv, man macht sehr viel, kommen viele Ideen, man bewegt sich sehr viel. Jeder macht das unterschiedlich, lebt diesen Rausch unterschiedlich aus und bei mir war das die Einbrecherei. Ja. Und ich bin jede Nacht unterwegs gewesen, auch tagsüber. Bin ich in Läden rein und habe mir Werkzeuge geklaut, damit ich dann halt die abends benutzen kann, um dann halt weiterzumachen damit, ja.
Mhm. Das war für dich eine Zeit lang sogar so ein richtiges Abenteuer. Ne? Wir haben eingangs gesagt, dass die Stadt ein Spielplatz war. Das war auch so, könnte man sagen, war so ein Kick, das zu machen?
Ja, ich denke, ich habe in meiner Jugendzeit nicht so viel erlebt. Ich hing sehr viel vor dem Fernseher und die Stadt war für mich wie so ein Spielplatz, weil ich konnte in jede Tür rein, ich konnte in Gebäude rein, die man sonst nur von außen sieht, und ich habe da sehr viel erlebt auch. Ich weiß noch, einmal konnte ich auf die Dächer auch von manchen Gebäuden, die extrem hoch waren, und hatte dort dann meinen Spaß gehabt, ja.
Und jetzt warst du ja sehr stark abhängig von diesem Crystal Meth. Wie kann man sich so eine Sucht vorstellen? Was macht das mit einem?
Ja, also, wie schon gesagt, die Droge, die macht einen sehr aktiv. Man schläft wenig. Durch diesen Schlafverlust kann man natürlich auch das nicht im Schlaf aufarbeiten, was einem passiert in dieser ganzen Zeit. Ja. Mhm. Wenn man 6 Tage wach ist, eine halbe Stunde schläft, kriegt man diese ganzen 6 Tage, in denen man sehr viel erlebt, nicht in diese kleine Schlafphase rein. Und ja, das ist nicht gut für die Psyche erstmal. Mhm. Und zudem ist man sehr aktiv. Das heißt, man verbraucht sehr viel Energie, man hat aber kein Hungergefühl. Also man isst wenig, man trinkt wenig. Es gab meine Zeit, da war ich auch 5 Tage wach und habe nur Jack Daniels Cola-Dosen getrunken und Zigaretten geraucht. Ja. Die Droge an sich trocknet einen aus, die dehydriert. Dennoch den Alkohol, den man gar nicht dabei merkt. Also man kommt nicht so richtig in den Alkoholrausch. Es ist nur so ein leichtes Angetrunkensein, obwohl die Menge schon enorm ist. Das dehydriert einen, Zigaretten auch. Also man ist auch sehr ausgetrocknet. Und die Wundheilungsprozesse, die funktionieren auch nicht mehr so gut. Wenn man irgendwo einen kleinen Kratzer hat oder so, der entzündet sich, das bleibt dann tagelang.
Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass dass die Beschaffung der Droge und so ein Lebensstil viel Geld braucht. Kannst du uns sagen, wie viel Geld man ungefähr am Tag, kann ich das auf den Tag runterrechnen, gebraucht hast, um das zu finanzieren?
Es kommt immer darauf an, das kann man auch nicht so leicht pauschalisieren. Am Anfang ist es so, dass man relativ wenig braucht, um über ein paar Tage zu kommen. Und da kann man sich was für 10 Euro kaufen und kommt damit 3-4 Tage durch, ja. Am Ende hin habe ich sehr viel konsumiert.
Jetzt speziell dieses Crystal Meth, ne?
Genau. Ja. Übertrieben viel konsumiert und naja, da habe ich schon gut 50 bis 80 Euro pro Tag gebraucht. Ja.
50 bis 80 Euro am Tag? Ein paar tausend Euro, die du im Monat brauchst.
Ja. Kriegt man nicht von Hartz IV.
Ja. Jetzt hast du ja, also eine Zeit lang ging das ja so einigermaßen gut. Also ich weiß, 3 Jahre lang hast du mit so Einbrüchen dein Geld verdient. Mhm. Wurdest du eigentlich nochmal erwischt am Anfang? Weil im Bioladen wissen wir, da war was. Aber wurdest du in diesen 3 Jahren nochmal auffällig, also auffällig, die Polizei nochmal was gemerkt?
Mhm. Sie hatten ja diesen Anfangsverdacht im Bioladen gehabt. Allerdings waren das bisher ja nur Indizien. Ich wurde nirgendwo erwischt und von daher konnte ich erstmal weitermachen. Allerdings später, wie das halt so ist, je häufiger man etwas tut, desto häufiger ist auch das Risiko, je größer ist das Risiko, dass man erwischt wird. Und das war dort auch der Fall. Ich bin eines Abends mit einem Freund, wollten wir in eine Physiotherapiepraxis einbrechen. Und ja, wir sind dort angekommen. Wir wussten nicht, dass die Polizei schon unsere Telefone abgehört hat. Die standen dort schon in der Straße und haben darauf gewartet, dass wir in das Objekt reingehen. Es war ein großer Bürokomplex, wo einige Gewerbe drin waren, auch unter anderem diese Physiotherapiepraxis in der 2. Etage. Er hat unten gewartet, ich war in der 2. Etage und er sollte mir ein Zeichen geben, falls irgendwas Auffälliges passiert. Und dort wollte ich den Zylinder aus der Tür ziehen und in dem Moment höre ich ihn rufen, hey Dominik, da ist jemand. Und dann höre ich nur noch einen lauten Knall, wie die Tür aufgetreten wird und einen lauten Ruf auf dem Boden, Polizei. Und ja, ich habe mein Handy in die Hand genommen und bin einfach die Treppe hochgelaufen. Also man kann sich das so vorstellen, in der Mitte war ein Aufzug von dem Treppenhaus und ringsrum gingen dann die Treppen. Und in der 3. Etage bin ich dann hochgekommen und da war eine Tür, ich habe die Türklinke runtergedrückt und die Tür ging auf. Was ich sehr verwunderlich fand. Ich habe mich total erschrocken erstmal in dem Moment. Ich war mir eigentlich sicher, dass die ganzen Türen in diesem Gebäude abgeschlossen waren. Aber es handelte sich da um eine Baustelle. Und ich konnte über diese Baustelle erstmal fliehen. habe dort meine Werkzeuge liegen lassen. Das fällt ja nicht so auf einer Baustelle. Und bin dann über diese Baustelle in den nächsten Eingang gekommen. Und dort war ein identisches Treppenhaus. Ich bin hochgelaufen und habe mich dann dort erstmal versteckt und habe gewartet und gewartet. Und ich höre alle paar Sekunden einen lauten Knall und diesen Ruf auf den Boden: Polizei. Und es kommt immer näher und näher und näher. Und ja, da kriegt man schon ganz schön Herzklopfen. Dann hat das aber aufgehört, die Polizisten waren weg und ja, ich dachte mir, gut, jetzt kannst du vielleicht langsam mal runtergehen. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so saß ich dort oben. Und ja, mir hat ein Polizist die Tür geöffnet unten und hat mich befragt, was ich hier denn mache. Ich sagte, mich hat eine Freundin hierher gefahren. Unten war auch eine Spielhalle, die haben hier nachts offen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gerne in die Spielothek möchte. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich spielsüchtig bin und dass ich meine 6 Euro jetzt noch ausgeben will. Er meinte zu mir, hier ist ein Einbruch passiert in der Nähe und ich passe auf die Täterbeschreibung. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, liefen dann 2 Menschen rum. Die waren schwarz gekleidet. Die Täterbeschreibung war übrigens schwarz gekleidete Täter. Ich habe den Polizisten gesagt, die da drüben sind doch auch schwarz gekleidet, warum vernehmen Sie die nicht? Und ja, sie haben mich dann nach ein bisschen Überreden laufen lassen. Und dann, allerdings doch auf dem Weg zu einer Freundin, haben sie mich eingefangen. Und dort war der Kripo-Beamte, der damals auch wegen der Bioladensache bei mir war, hat mir Handschellen angelegt und ich kam in das Polizeiauto und er hat den richtigen Hass auf mich. Und hat sich sehr gefreut, dass er mich endlich hatte. Er sagte zu mir, endlich habe ich dich und ich werde dich heute Nacht noch für ganz lange Zeit ins Gefängnis stecken. Mhm. Das heißt, er hatte schon eine Ahnung davon, was da abging.
Und das war auch der Polizeibeamte, der dir dann den Titel gab, Schlosszieher von Magdeburg, richtig?
Richtig.
Und auf dieser, wurdest du jetzt festgehalten, wurdest du verurteilt, kamst du ins Gefängnis?
Ja, also man fährt dann erstmal auf die Wache und es waren sehr viele Polizeibeamte, über 10 Polizeibeamte dort in Einsatz. Die hatten auch eine harte Zeit, die ganze Dokumentation zu machen, waren alle sehr gestresst. Aber er stand im Türrahmen und hat mich die ganze Zeit nur angestarrt. Und einen richtig, richtig finsteren Blick auch. Und ja, wie das denn halt so ist, dann muss man die Nacht dort verbringen. Man macht sich halt nackig, kriegt einen Jogginganzug von der Polizei, der total gammelig war. Mhm. Und dann kommt man in die Zelle, das ist so ein gekachelter Raum. Auch mit einem gekachelten Bett, das sind alles Fliesen. Eine ganz dünne Gummimatte, ohne Kissen, ohne Decke. Es ist kalt und ja, dann wird die Tür zugemacht und jede Stunde kommt ein Beamter und schiebt so ein Schiebefenster auf, knallt das wieder zu und ja, irgendwann kommt dann der nächste Morgen und dann wird man geweckt und aus der Zelle geholt und dann kommt man in einen Verhörraum und dort findet dann das Verhör statt. Allerdings habe ich dort auf mein Schweigerecht, von meinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Ja.
Mhm. Das heißt, sie mussten dich wieder gehen lassen?
Ja, sie mussten mich wieder gehen lassen, weil sie nicht genug Beweise in der Hand hatten. Mhm. Es war auch kein richtiger Einbruch, weil ich war ja nicht im Objekt drin. Es war ein versuchter Einbruch, aber so richtig konnten sie mir irgendwie auch nichts nachweisen. Aber ich wusste, so wie der Polizeibeamte reagiert hat, dass sie mir auf jeden Fall auf der Spur sind.
Mhm. Und nun warst du ja wieder auf freiem Fuß und du hast deine Zeit damit verbracht, weiterhin einzubrechen. Mhm. Bist du dann ja nochmal erwischt wurdest? Magst du die Geschichte erzählen?
Ja, einige Zeit später wurde ich erwischt an einem Sonntag bei der Adolf Wirth GmbH. Das ist ein Werkzeughersteller. Und ich habe mitbekommen, dass es dort, also man konnte sehr, sehr leicht dort in dieses Gebäude rein. Es gab keine Bewegungsmelder, es gab keine, also die einen Alarm ausgelöst hätten. Es gab keine Kameras dort drin. Und ich dachte, ich könnte mit ein paar Freunden den ganzen Laden ausräumen. Inklusive Tresor und so weiter. Tragischerweise hat das wahrscheinlich irgendeine Frau, die mit einem Hund spazieren ging, mitbekommen und die Polizei gerufen. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich wollte dann, nachdem ich dort das Objekt so ein bisschen ausgekundschaftet habe, wieder los. Und dort standen schon dann 2, 3 Polizeiwagen, die kamen dann angefahren auf dem Parkplatz. Und ja, das war das zweite Mal, dass ich erwischt wurde. Auf frischer Tat diesmal. Auch mit Beweisen. Ja. Hm. Dort kam ich wieder auf die Wache, kam wieder in die gleiche Zelle, wieder über Nacht und am nächsten Morgen wieder das Gleiche. Allerdings hatten diesmal die Beamten einen richterlichen Beschluss noch für eine Wohnungsdurchsuchung, falls ich dort noch mehr Diebesgut gefunden hätte. Hat es nicht, aber wir sind zu meiner Wohnung gefahren. Diesmal war ein anderer Kripo-Beamter mit dabei und wir standen vor meiner Wohnung, während sie durchsucht wurde. Und der sagte zu mir, dass ich weitermachen soll, aber mich nicht mehr erwischen lassen soll. Also er hat mir gesagt, du bist ja nicht dumm, du schadest ja keinen so richtig und mach das doch einfach weiter. Das kam mir ein bisschen spanisch vor, ja, dass er mich noch anstiftet, dazu weiterzumachen. Ja. Mhm.
Aber die Polizei war jetzt auf jeden Fall auf deiner Spur. Also die wussten jetzt, wen sie da vor sich haben. Hast du das gemerkt in deinem Alltag, dass die Polizei ein Auge auf dich hat?
Ja, ich wurde observiert später. Das habe ich auch sehr deutlich mitbekommen. Ich bin zum Beispiel, gehe ich abends oder nachmittags aus dem Haus, steht unten jemand auf der Straße direkt vor meiner Wohnung, telefoniert laut und guckt mich an und sagt, ja, er hat jetzt eine blaue Hose und ein kariertes Hemd an und läuft jetzt in die Richtung. Und ja, dann kommt dort ein Auto langgefahren, verfolgt mich. Ich war auch einmal bei einem Freund abends. Der hat in einem Haus gewohnt, wo drei Drogendealer wohnten. Und er war auch einer, hat aber aufgehört aufgrund der Observation. Und gegenüber war ein anderes Haus, ein schönes Reihenhaus, was sie gerade neu hingebaut haben dort. Und ja, es sind total seltsame Sachen passiert. Also immer, wenn wir uns getroffen haben, manchmal nachts um drei vor seiner Tür, ist gegenüber in dem Reihenhaus das Licht angegangen. Und dort ist eine Frau rausgekommen und hat mitten in der Nacht ihre Tannenbäume gegossen. Ich habe mich gefragt, was das soll. Er sagt mir, das sind die Bullen, die wohnen halt hier, ja. Die haben sich drüben angemietet, damit sie halt uns halt besser observieren können. Und ja, solche Sachen sind dort ständig passiert. Es war sehr, sehr kurios. Ich hatte auch eine Freundin gehabt, die hat bei einem anderen Drogendealer gewohnt und sollte Informationen an die Polizei weitergeben. Sie hat mit der Polizei zusammengearbeitet und sie hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich observiert werde.
Ja. Mhm. Also bei der Überwachung, die sie sozusagen an den Tag gelegt haben, um dich zu observieren, da konntest du ja gedanklich eigentlich dich schon auf den Knast vorbereiten. Also du, wenn sie dich weiter beobachten, sie werden irgendwas finden.
Ja.
Kannst du sagen, wie es dir ging in dieser Lebensphase?
Mhm. Ich habe das natürlich auch mit Freunden geteilt, auch mit einem, der schon sehr viel auf dem Kerbholz hatte. Ja. Der hat mich so ein bisschen auch gewarnt und meinte, du wirst für eine lange Zeit reingehen, so wie die dich observieren. Das ist kein Spaß mehr. Ja. Ich habe dann meine Einbrecherei sein lassen müssen, was mein Lebensinhalt war, für 3 Jahre oder 4 Jahre. Jeden Abend, jeden Tag bin ich rumgelaufen und habe irgendwas gemacht in der Richtung. Ja, das konnte ich jetzt nicht mehr. Und musste mich, wie du schon gesagt hast, auf den Knast vorbereiten.
Ja. Mhm. Und du, also wovon hast du gelebt? Also wie hast du dich ernährt in der Zeit?
Das ist ein Problem. Man hat ja wahrscheinlich Schulden bei den Drogendealern noch gehabt. Die musste man erstmal bezahlen. Das heißt, das Geld, was man vom Staat bekommt am Anfang des Monats, ist es sofort weg. Das Essen, man konnte ja auch nicht mehr in Geschäften klauen. Ja, bei jedem kleinen Diebstahl, der erwischt worden wäre, das wäre ja nochmal was draufkommt. Auf diesen ganzen Tatbestand und was einen schneller ins Gefängnis bringt. Ja, ich habe mich irgendwie durchgemogelt. Weiß auch nicht so richtig. Ja.
Ich stelle mir die Situation gerade vor und frage mich, was geht da psychisch in einem Menschen vor?
Viel Stress auf jeden Fall. Ich habe mehrere Monate meinen Briefkasten nicht geöffnet. Allerdings, da die Verhandlung näher rückte, habe ich dann mich mal dran getraut und es fielen mir so viele rote und gelbe Briefe entgegen, auch der mit der Verhandlung, die bald stattfinden sollte. Und ja, das Leben war einfach nur noch stressig. Und ich kam dann in meine Wohnung, vom Briefkasten aus bin ich hochgegangen. Ich hatte kaum noch Möbel, keine Wertgegenstände, gar nichts mehr in der Wohnung. Ich habe alles verkauft und ja, war wieder ein paar Tage wach, hatte nichts mehr zu essen, war total erschöpft. Also das zerrt ja auch unheimlich Energie. Und ja, ich bin eingeschlafen, das weiß ich noch, und mein größter Wunsch war, dass ich einfach nicht mehr aufwache. Hm. Ja, einfach um diesen ganzen Stress zu entkommen.
Hm. Trauriger Punkt, ja. Dann war es ja so, dass die Gerichtsverhandlung stand jetzt vor der Tür. Und dem musstest du dich ja dann stellen. Was hat man gegen dich, welche Vorwürfe hat man gegen dich erhoben? Und mit welchem Urteil hast du gerechnet?
Ja, das waren insgesamt, ich hatte gar nicht mehr so viel Überblick darüber, weil es kamen immer mehr Briefe. Ich hatte auch einen Anwalt, der sich um die ganzen Sachen gekümmert. Und am Ende waren es 7 Sachen, die gegen mich erhoben wurden. Das meiste war besonders schwerer Diebstahl. Aber ich glaube, es war auch ein Fall Diebstahl dabei und ein Fall Diebstahl mit Waffen, wo ich aber keine Waffe dabei hatte. Das war einfach ein Schraubendreher, aber das wird als waffenähnliches Objekt gewertet und deswegen fällt das mit in diese Kategorie rein. Ja, das waren die Anklagepunkte. Ich dachte mir aber, die Polizei hat noch wesentlich mehr und da könnte noch mehr kommen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich über 5 Jahre ins Gefängnis muss.
Ja. Oh. Mhm. Jetzt war es ja so, dass kurz vor dieser Verhandlung hattest du Kontakt mit einer Frau, die nun auch schon seit 20 Jahren Amphetamine genommen hat und die ja auch bereits sehr körperlich sehr schwach war. Sie hatte schon Gehirnschädigung. Und diese Frau hast du da kennengelernt und das hat was Besonderes in dir ausgelöst.
Ja, also ich hatte diese Bekannte. Dort habe ich viel Zeit verbracht, gerade kurz vor der Verhandlung. Und ja, wir haben viel Drogen konsumiert auch. Und ja, sie hatte 2 Kinder. Die Kinder waren 2 Jahre alt. Und mir kam es so vor, als ob sie nicht so richtig mit den Kindern klarkam. Sie sind ihr ständig auf die Nase herumgetanzt und haben die komplette Wohnung auseinandergenommen. Sie waren sehr unterfordert. Teilweise haben sie auch einfach ihren Kopf gegen die Wand geschlagen. Und ja, das hat mich schon sehr verstört, diesen Anblick. Und ich habe dann versucht, ihr zu helfen. Das lief aber auch nicht so richtig gut. Wir wollten mal auf den Spielplatz gehen zusammen und es hat ewig gedauert, ehe sie sich die Schuhe angezogen haben. Ich war total verzweifelt und irgendwie kam sie nicht zurecht. Sie hat auch manchmal einen ganzen Tag dafür gebraucht, um Hausarbeiten zu machen. Ist von einem Raum in den anderen gelaufen und das war, als ob sie irgendwie in so einem Kreislauf feststeckte. Und ja, es war sehr seltsam. Allerdings konnte ich dann den Vater der Kinder auch nachvollziehen, der viele Probleme mit ihr hatte. Wir waren auch befreundet, er war auch drogensüchtig. Und er hat mir auch so ein paar Sachen erzählt und sich öfters mal über sie aufgeregt. Er hat mir gesagt, dass sie mal eingeschlafen ist, den Backofen angelassen hat. Die Kinder waren noch in der Wohnung und die Bude hat fast gebrannt. Und er musste dann über ein Baugerüst in das Fenster rein und den Ofen ausmachen, das Feuer löschen. Das fand ich schon ziemlich extrem zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch. Und ja, sie hat auch immer von ehemaligen Geschichten erzählt. Also sie hing irgendwie total in der Vergangenheit fest. Und ja, eines Abends war ich bei dem Vater der Kinder und er hat mir gesagt, Dominik, checkst du das nicht? Die redet nur von damals, die kommt nicht klar, die trägt alte, ausgelatschte Klamotten, obwohl sie neue Klamotten hat. Und wenn man versucht hat, ihr irgendwie zu helfen, ist sie total aggressiv geworden. Da hat er mir gesagt, die ist dement. Und da ist mir das bewusst geworden. Die hatte ein richtiges Problem gehabt schon mit dem Stoff. Und ich bin an dem Abend nach Hause gefahren. Ich hatte noch 2 Gramm Crystal in der Tasche und die wären sehr schnell alle gewesen. Aber ich konnte die nicht nehmen. Ja. Ich hatte diesen Gedanken, dass ich was tun muss. Ja. Ich muss was ändern jetzt mit meinem Leben. Die Gerichtsverhandlung stand bevor. Ich hatte jetzt diese Frau kennengelernt, die anscheinend schon eine starke Beeinträchtigung hatte, wahrscheinlich durch den Drogenkonsum. Und ich dachte, mir passiert dasselbe. Ja. Ich dachte, es gibt doch nur noch 3 Wege, wenn du diesen Weg weitergehst, diesen Lebensstil weiterlebst. Das ist entweder der Knast, der geistige Zerfall oder der Tod. Und auch bei meinem Umfeld, diesem kriminellen Milieu und drogensüchtigen Milieu, habe ich mitbekommen, dass es dort auch nicht weitergeht. Die Leute, die drehen sich immer nur im Kreis, die gehen ins Gefängnis, die kommen wieder raus, die machen dasselbe, gehen ins Gefängnis, kommen wieder raus. Einige sind auch gestorben und in dem Moment bekam ich den Gedanken, dass ich wieder zur Gemeinde sollte und für mich beten lassen sollte.
Das ist ein interessanter Punkt, dass du das sagst, denn ich weiß, du hattest ja schon Kontakt zur Adventgemeinde damals gehabt. Das war schon 4 Jahre vor, das war bevor du Crystal Meth überhaupt genommen hast. Und daran hast du dich in der Situation wieder erinnert, dass du die Gemeinde fragst, ob sie nicht für dich beten. Und die Gemeinde war ja eigentlich 4 Jahre aus deinem Leben völlig raus. Magst du sagen, vielleicht springen wir in deinem Leben so ein Stück zurück, wie bist du eigentlich damals überhaupt zu dieser Adventgemeinde gekommen, mit der du jetzt im Leben nichts mehr zu tun hattest? Aber wie ist das damals gewesen?
Nochmal an diesem Zeitpunkt dort hat eindeutig der Heilige Geist zu mir gesprochen. Ich habe mich so weit von der Adventgemeinde entfernt, dass ich auch mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte in meinem Leben. Mit Satan nicht, ich wollte einfach nur mein Ding machen, ja, wie man das dann halt manchmal so will. Aber im Endeffekt schlägt man sich ja immer auf eine Seite. Und ja, ich war damals in der Adventgemeinde in Magdeburg und bin dort hingekommen über Videos von Walter Veit. Das war die Offenbarungsreihe. Mhm. Die habe ich mir angeschaut. Ein Anlass dafür war ein Freund, der hing sehr tief in okkulten Verschwörungstheorien. Und wir haben uns immer abends bei ihm getroffen und haben uns diese Sachen angeschaut. Und ich bin dann eines Tages nach Hause und habe in meinem YouTube-Verteiler diese Videos von Walter Veit gesehen. Und die haben mich sehr angesprochen. Auch dieses wissenschaftliche Arbeiten, die Quellen, das ja auch das alles so ein bisschen offenlegt, was dort hinter den Kulissen geschieht. Ich bin zu meinem Freund und habe ihm das gesagt, hey, ich habe hier was Tolles gefunden. Und er sagte nur, Walter Veit ist ein Freimaurer, der ist bei so einer Sekte, die Siebenten-Tags-Adventisten. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Und da habe ich gesagt, okay, dann ciao, mach's gut. Ja. Später bin ich dann nach einigen Wochen und Monaten, habe ich die Gemeinde das erste Mal besucht. Und das war der schönste Tag in meinem Leben. Als ich dort ankam, die Leute waren so freundlich und ich hatte damals noch lange Haare, Dreadlocks und die Tattoos auch. Und ich wusste nicht, wie die Gemeinde auf mich reagieren wird. Deswegen wollte ich mich ganz hinten irgendwo hinsetzen und gar nicht bemerkt werden. Allerdings, wenn man so auffällig aussieht, kommt man nicht so schnell aus der Gemeinde wieder raus, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Dann ist man auf einmal umzingelt und wird von sämtlichen Gemeindemitgliedern zum Essen eingeladen. Und es war seltsam, aber es war angenehm. Ja, diese Willkommenheit und diese Wärme, die Leute ausgestrahlt haben.
Ja. Mhm. Nun war es ja so, dass du damals dich für den Glauben, für Gott interessiert hast. Und du hast ja sogar nach Bibelstunden gefragt. Also ich weiß, du hast von mindestens 2 Personen Bibelstunden bekommen. Die waren in ihren theologischen Anschauungen allerdings ziemlich weit auseinander. Und du wurdest also quasi auch geprägt zu dem Zeitpunkt auch von mehreren christlichen Gemeinschaften. Ich erinnere mich, du hast mir erzählt, dass du hast mit einem Evangelisten gesprochen, den du am Bahnhof getroffen hast, der dir auch von Gott erzählt hat. Kannst du kurz erzählen, was das war?
Ja, bevor ich zur Adventgemeinde kam, ich habe mir das fest im Herzen vorgenommen, dass ich an diesen Sabbat hingehen will. Habe ich einen Evangelisten auf der Straße getroffen, der Bücher verteilt hat. Wie sich herausstellte, war es ein charismatischer Christ oder ein Pfingstler. Und ich habe ihm gesagt, ich will jetzt endlich in meinem Leben zum ersten Mal eine Gemeinde besuchen und ich gehe am Sabbat in die Adventgemeinde. Das Erste, was er mir gesagt hat, der Tag ist vollkommen egal. Ja, das zählt nicht. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Wir brauchen keinen Sabbat und wir können jeden Tag halten. Als ich dann in die Adventgemeinde kam, habe ich von 2 Personen Bibelstunden bekommen und die waren relativ unterschiedlich. Die Taufvorbereitung bekommt man ja die 28 Glaubenspunkte der Gemeinde gelehrt. Und ja, die eine Partei hat mir diese Glaubenspunkte erklärt und die andere Partei hat die Glaubenspunkte sehr stark kritisiert, was mich dann verwirrte. Zudem hatte ich noch Kontakt zu dem charismatischen Prediger. Und ja, ich habe mich dann entschieden, mich nicht in der Gemeinde taufen zu lassen, sondern einfach in Jesus taufen zu lassen von diesem charismatischen Prediger, was jetzt so im Nachhinein betrachtet eine schlechte Entscheidung war.
Und ich kann mir vorstellen, dass damals, als du gerade dabei warst, dann die Gemeinde zu besuchen und dann diese verschiedenen theologischen Auslegungen auf dich zukamen und dann auch dieser Kontakt mit der Pfingstgemeinde und dann ja auch, wie wir ganz am Anfang gehört haben, der Tod deiner Tante eintrat, dich dazu veranlasst haben, der Gemeinde den Rücken zu kehren. Also dein Glaube war eh noch auf wackeligen Fundamenten, weil du von vielen Seiten auch negativ beeinflusst wurdest. Und jetzt ging es irgendwie steil bergab. Wir haben die Geschichte gehört. Du fingst mit Crystal Meth an. Du hast dann viele Einbrüche begangen in dieser Zeit, was du eingangs erzählt hast. Und ich möchte jetzt sozusagen dich und auch unsere Zuschauer ganz gerne wieder mitnehmen. Und jetzt diese 4 Jahre, die wir vorhin am Anfang schon besprochen haben, diese Einbruchsserien, die würde ich gerne jetzt überspringen und würde gerne wieder da andocken, wo du jetzt kurz vor der Gerichtsverhandlung warst. Ich kann mir vorstellen, dass du ziemlich nervös gewesen sein musst, vielleicht sogar Angst hattest. Und genau zu dem Zeitpunkt aber, da hat dich der Heilige Geist daran erinnert, dass du vielleicht die Gemeinde, die dir doch fragen könntest, ob sie nicht für dich beten. Die Gemeinde, die nun schon 4 Jahre sozusagen in deiner Vergangenheit lag, die du lange nicht mehr gesehen hast. Und da frage ich mich, hast du die Gemeinde wirklich aufgesucht, hast du die Gemeindeglieder gefragt, ob sie für dich beten vor dieser Gerichtsverhandlung?
Ja, Gott hat meine Aufmerksamkeit wieder auf die Gemeinde gelenkt. Und ich bin an einem Sabbat in die Gemeinde gegangen, bin in eine Jugendstunde reingeplatzt. Und die kannten mich alle gar nicht mehr, es waren komplett neue Leute dort. Und sie haben über irgendwelche Themen diskutiert. Ich habe aber noch ein paar Gemeindemitglieder getroffen, die mich kannten. Und die waren sehr verwundert, was ich da überhaupt mache. Ich habe ihnen meine Situation geschildert und habe dann dort für mich beten lassen. Ich habe ihnen einfach nur gesagt, sie sollen für mich beten, und ich bin wieder weggegangen. Ja. Irgendwie wusste ich muss dorthin, aber ich war dennoch sehr widerwillig bei der Sache dabei.
Mhm. Dann hast du vor der Gerichtsverhandlung für dich beten lassen und dann wäre natürlich ganz klar die Frage, wie lief die Gerichtsverhandlung denn dann ab?
Ja, ich hatte eigentlich keine Hoffnung, dass ich nicht in den Knast komme. Also das war mir irgendwie bewusst. Ich habe bei Gerichtsverhandlungen alles zugegeben, was ich getan habe. Also ich habe sämtliche Sachen dort offengelegt, habe gesagt, wie ich die Einbrüche gemacht habe, habe ihnen gesagt, wie das kam durch den Tod meiner Tante, dass ich dort erst versucht habe, die Beerdigungskosten zu zahlen, dann allerdings in die Drogensucht reingerutscht bin und ja, das dann in eine exzessive Einbruchsserie geendet hat. Und die Richterin war sehr gnädig mit ihrem Urteil und hat mir 1,5 Jahre auf 2 Jahre Bewährung gegeben.
2 Jahre Bewährung? Du musst also gar nicht ins Gefängnis?
Ich musste gar nicht ins Gefängnis. Eine Geldstrafe gab es natürlich auch, aber die konnte ich auch in Raten abzahlen.
Ja. Wie gut, dass die Gemeinde gebetet hat. Jetzt war natürlich die Frage, ich meine für dich, du weißt jetzt gut, du musstest nicht ins Gefängnis, aber du standst ja sozusagen immer noch irgendwie vor den Trümmern deines Lebens. Warst du zu diesem Zeitpunkt noch drogenabhängig? Und vor allem, wie soll das eigentlich weitergehen mit dir?
Ich habe mit dem Crystal Meth schon aufgehört. Ich habe diese 2 Gramm, die ich bereits erwähnt habe, auf der Straße verteilt und habe mir gesagt, dass das reicht. Ja, ich werde nicht mehr weiter diese Droge konsumieren und ich werde wieder zurück in die Gemeinde gehen. Und ja, das sind dann natürlich kleine Entzugserscheinungen, die man hat. Man schläft viel, die Knochen tun einem weh, man kann nicht mehr richtig laufen und man verbringt sehr viel Zeit im Bett. Aber ich wusste, es gibt auch eine Zeit danach und ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann noch geraucht und gekifft, habe das aber auch sein lassen, habe die Zigaretten weggeschmissen, mehrfach, und konnte dann auch damit aufhören und bin wieder in die Gemeinde gegangen. Und die Gemeinde hat sich verändert über die Jahre. Die Leute waren irgendwie nicht mehr so freundlich wie anfangs, wahrscheinlich, weil sie etwas misstrauisch waren. Ich bin ja relativ schnell aus der Gemeinde rausgegangen und kam jetzt wieder mit so einem egoistischen Sinn wieder dorthin. Aber ich wusste, das ist der richtige Platz und ich werde dort bleiben.
Ja. Interessant, was die Gebete einer Gemeinde bewirken. Du bist ja auch nicht wieder in die Sucht zurückgefallen. Du hast ja nach und nach tatsächlich alle deine Süchte aufgeben können in dieser Zeit. Jetzt, Gott sprach dich auch immer mehr im Leben an. Und ist er dir wirklich in deinem Leben jetzt auch wichtig geworden? Hat sich irgendwas Besonderes dann, also hast du gemerkt in deinem Leben, dass du dir immer mehr Fragen nach Gott stellst und du ihn auch suchst?
Meine Beziehung zu Gott ist viel besser geworden. Ich hatte damals Bibelstunden bekommen vom Pastor, als ich wieder in die Gemeinde kam. Dann den Sabbat, dann hatten wir noch einen Montagshauskreis und einen studentischen Hauskreis. Das heißt, ich hatte 4 Tage in der Woche jetzt auf einmal mit normalen Menschen wieder zu tun, die mir geistlichen Input gaben. Und das hat mein Leben sehr verändert. Also ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich konnte danach auch meine Fachhochschulreife anfangen, konnte in der besten Grundschule in Magdeburg arbeiten, trotz des Führungszeugnisses, haben sie mich genommen. Und ja, ich habe einen sehr großen Segen dort von Gott empfangen. Ich möchte noch dazu sagen, ich habe dort in diesem Hauskreis eine Frau kennengelernt. Und sie hat die ganzen 4 Jahre, als ich aus der Gemeinde war, hat sie für mich gebetet, jede Woche. Und die anderen Gemeindemitglieder, die haben es schon aufgegeben. Und sie war ständig dabei. Und das hat mich auch sehr glücklich gemacht, als ich wieder dorthin kam.
Das ist so schön zu hören, also welche Kraft so ein Gebet hat. Was hat es eigentlich jetzt sozusagen in deinem neuen Leben, diesem neuen Herzen, von dem die Bibel spricht, was hat das mit dir gemacht, wenn du so an dein Leben zurückdenkst? Ich meine, hast du Reue empfunden über das, was du gemacht hast in der Vergangenheit? Tat dir das leid?
Ja, diese Reue habe ich direkt nach der Verhandlung empfunden. Ich habe ja eine recht milde Strafe bekommen für das, was ich gemacht habe und das, was ich eigentlich gemacht habe. Und ich konnte nicht verstehen, wie ich so gut dabei weggekommen bin. Und ich habe mir sogar an dem Abend noch gedacht, dass ich vielleicht irgendwas Lapidares mache, damit ich in den Knast komme, dass ich gegen die Bewährung verstoße, einfach weil ich es verdient habe, ins Gefängnis zu gehen. Und konnte damit erstmal gar nicht umgehen, dass ich diese milde Strafe erfuhr. Später hat der Heilige Geist weiter an mir gewirkt und ich bin auf den Trichter gekommen, dass ich zu den Menschen, denen ich dort was weggenommen habe, dass ich zu ihnen gehen werde und mich bei ihnen entschuldigen werde für diese Einbrüche. Und das mache ich immer noch. Das ist noch ein Weg. Die Konsequenzen, die bleiben ja bestehen von dem, was man gemacht hat. Aber ich war schon bei einigen Leuten und Geschäften, wo ich dann Geld wieder hingegeben habe und ihn auch freigelassen habe, dass sie mich anzeigen können. Und die Resonanz war sehr positiv. Also die Leute haben sich sehr gefreut. Mein ehemaliger Nachbar, der hat mich umarmt und hat sich gefreut, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.
Das ist so schön zu hören. Nun bist du ja bereits seit 2019 Gemeindeglied der Adventgemeinde. Wie stark hat sich das auf dein Leben ausgewirkt?
Sehr stark. Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet. Ich war total am Boden. Ich wollte nicht mehr weiterleben. Bin fast im Gefängnis gelandet und war hochgradig süchtig. Und nun liebe ich Jesus von ganzem Herzen. Ich möchte für ihn arbeiten. Ich möchte das machen, was er in meinem Leben wirken will. Ich möchte auch für andere Menschen da sein und für sie leben und nicht mehr für mich. Ja. Diese Eigennützigkeit, die bringt einen wirklich ins Grab letztendlich.
Dominik, für mich ist das ganz spannend zu sehen, wie du damals mit Gewalt Türen eingebrochen hast und wie in dieser Zeit eine Schwester in der Gemeinde kontinuierlich für dich gebetet hat. Und wie Gott dann an deine Herzenstür gekommen ist und sie voller Liebe und voller Geduld und Gnade geöffnet hat. Er hat dich zur echten Reue geführt und zu dem Wunsch, dass du getanes Unrecht wieder gut machst. Seine vollkommene Vergebung ist dir im Leben sicher. Und du hattest das große Vorrecht, dass du ein neues Leben beginnen konntest. Und vielleicht sieht dein Leben auch so aus. Vielleicht hast du auch Schuld auf dich geladen und du suchst Vergebung. Nun, auch dir möchte Jesus Christus ein neues Leben schenken. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Du kannst dein Leben in seine Hand legen. Wisst ihr, es gibt ja dieses Bild in der Offenbarung, wo Jesus sagt, er steht vor der Tür und klopft an. Und Jesus klopft auch an deine Herzenstür. Aber er wird diese Tür nicht aufbrechen. Er wird voller Liebe an deine Herzenstür klopfen und dich bitten, dass du sie öffnest. Nur du kannst ihn hineinlassen. Er wird nie mit Gewalt in dein Leben kommen. Aber wenn du dein Herz öffnest, dann wird Jesus mit dir durch dein Leben gehen und du wirst unter seinem Segen stehen und seine Vergebung in deinem Leben erfahren. Gottes Segen euch.